Naja, ich glaube, man muss eben diese verbindende Erzählung schaffen, dieses Wir. Wer ist dieses Wir und was ist dieses Wir, was beinhaltet das alles? Aber wir brauchen eine Wir-Erzählung.
In Berlin wird im September gewählt. Mit Elif Erhalb tritt eine Kandidatin um das Amt der ersten regierenden Bürgermeisterin an, die seit Jahren für eine gerechte Stadt kämpft, an der alle teilhaben können. In der Vergangenheit dominierten ihrer Partei Die Linke eher soziale Themen im Wahlkampf. Besonders in Berlin erhielten die Themen Wohnen, Mieten und die Vertreibung und Verarmung sozial schwächerer Menschen große Aufmerksamkeit. Berlin is not for sale könnte der Slogan auch des diesjährigen Wahlkampfes sein. Schließlich hatte man den Sorgen der einfachen BerlinerInnen in tausenden von Haustürgesprächen Gehör geschenkt. Von Migration hingegen ist bei den Linken wenig zu hören. Während sich alle anderen Parteien zunehmend in migrationsfeindlichen Statements überschlagen, vermeidet die Linke eher dieses Thema. Zu sehr scheinen sich alle einig zu sein, dass eine positive Erzählung über die postmigrantische Realität unserer Gesellschaft potenzielle Wählerinnen verprellen würde. Der Migrationsdiskurs in Deutschland bleibt damit auf der politischen Ebene ein rechter Diskurs. Wie stattdessen gehen könnte und wie ein positives Narrativ zur Migrationsgesellschaft entwickelt werden kann, darüber möchte ich jetzt mit Elif Erhalb sprechen, der Spitzenkandidatin der Partei Die Linke für die diesjährige Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses. Mein Name ist Massimo Perinelli und ich hoste den ManyPod, den migrationspolitischen Debattenpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo Elif.
Hallo.
Ja, schön, dass du da bist. Du hast wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit, oder war es jetzt sehr stressig, sich diese 2 Stunden freizunehmen?
Ja, aber ich freue mich total drauf.
Ja, hast du viel zu tun jetzt schon, obwohl es ein halbes Jahr ist.
Ja, es ist schon richtig Wahlkampf. Man denkt es nicht, aber der hat eigentlich schon angefangen sofort mit der Nominierung.
Genau, wir erleben ja, das denke ich, genau, sind wir uns einig, gerade einen unglaublichen Angriff auf unsere demokratische Verfasstheit der Gesellschaft. Auch in Deutschland sozusagen geraten jetzt zum Beispiel Vereine, die sich für Demokratie einsetzen, zunehmend unter Druck. Der Verfassungsschutz markiert sie als extremistisch. Gehälter und Zuwendungen werden gekürzt. Und die Politik stellt sich unter Generalverdacht. Freiwillige Feuerwehr und Zivilschutz, das sind so die Schlagworte, statt politische Bildung und Demokratie leben, könnte man eigentlich zugespitzt die Haltung der Regierung zusammenfassen. Und also ich habe oft den Eindruck, als ob die AfD jetzt schon mitregieren würde. Und einer der stärksten Motoren, da wäre jetzt so meine These, mit der ich mit dir auch drüber sprechen möchte, dieser antidemokratischen sozusagen Politik ist der Rassismus. Es gibt eigentlich keinen Tag, wo es nicht einen neuen Vorschlag gibt in den Medien, in der Politik, wie man migrantisches Leben, migrantische Communities weiter entrechten kann, marginalisieren kann und wie sie immer stärker fremd gemacht werden. Die Linke jetzt im Wahlkampf setzt jetzt schwerpunktmäßig auf das Thema Mieten und Wohnen. Und deswegen meine erste Frage an dich, Elif: Kann der Mietendeckel den Faschismus aufhalten?
Da muss ich jetzt tatsächlich an Isabella Weber denken, die ja den Begriff antifaschistische Wirtschaftspolitik mitgeprägt hat. Und ich finde, dass die These, dass man natürlich durch soziale Ungerechtigkeit auch Nährboden schafft für faschistische oder Theorien der Ungleichwertigkeit, für Rassismus, das ist richtig. Aber auch in einem Sozialismus würde es Rassismus geben. Vielleicht weniger oder anders, aber das ist ja nicht davor gefeit. Deswegen ist die antifaschistische Wirtschaftspolitik, finde ich, ein sehr richtiger Ansatz. Aber sie entledigt das Problem nicht von alleine. Das heißt, nur weil wir soziale Ungleichheit bekämpfen oder hoffentlich irgendwann mal abschaffen, heißt das nicht, dass das Thema Rassismus, Diskriminierung erledigt sind. Aber richtig ist, dass eine gute Mietenpolitik, eine gute Sozialpolitik den Nährboden entzieht, damit weniger Menschen diesen Sündenbock-Theorien. Leider ist ja so, dass viele Menschen oft nach unten treten und dann sind in der Kette von Transferleistungsbeziehern und so weiter, kommen dann unten, ganz unten irgendwann die Geflüchteten, statt dass sie sich überlegen, da oben, also es gibt sehr viele Menschen mit sehr viel Macht, sehr viel Reichtum. Warum denkt man nicht mal daran, dass es vielleicht ungerecht ist und dass es eine Umverteilung braucht? Gerade wenn ich mir in Berlin angucke, jedes vierte Kind lebt in Armut und gleichzeitig haben sich in den letzten 10 Jahren die Einkommensmillionäre verdreifacht, dann ist das doch ein Problem. Und warum wird das eigentlich nicht adressiert? Insofern finde ich, ist das schon ist eine gute Mietenpolitik auch tut auch was für den Kampf gegen Diskriminierung und Rassismus.
Ja, auf jeden Fall, das würde ich auch sagen. Ich meine, das ist ja auch eine erfolgreiche Strategie gewesen. Jetzt die ganze Mietendeckelpolitik oder auch die Mietspiegel-App, die ja von der Linken entwickelt worden ist, das war ja ein totaler Erfolg, ne? Wo wir ja wirklich Zehntausende, die genutzt haben und geguckt haben, zahlen sie eigentlich zu viel Miete und tatsächlich ja sehr, sehr viele Menschen zu viel Miete zahlen. Und das, glaube ich, auch sehr erfolgreich jetzt dank dieser App da jetzt auch einklagen konnten oder eben weniger jetzt zahlen müssen. Genau, aber diese wir da unten, die da oben, diese Klassenpolitik, die so gedacht ist, dass sie alle meint, alle mit meint sozusagen, die Leute adressiert, die hier immer weniger über die Runden kommen, das ist ja so ein Schwerpunkt. Darin wird aber ja Migration trotzdem, es gehört ja zusammen, würdest du ja sagen, aber es wird ja darin ganz explizit ausgeklammert. Es wird wenig adressiert.
Ja, also wir versuchen eigentlich schon. Also wir haben jetzt tatsächlich als Landesvorstand gab es einen Workshop zum Race Class Narrative.
Ja.
Weil auch ich und auch andere gesagt haben, wir müssen die Vertretung der diversen ArbeiterInnenklasse, und das ist divers im Sinne von den Beschäftigungsverhältnissen, die wir heute haben, sind ja alle nicht mehr alles irgendwie klassische FabrikarbeiterInnen, sondern eben, also es gibt verschiedene Arbeitsverhältnisse, aber die Gesellschaft ist ja auch wahnsinnig divers und man muss ja sagen, gerade im Niedriglohnsektor arbeiten vor allem Menschen mit Migrationsgeschichte und Rassismuserfahrung. Das heißt, wir müssen eigentlich das Thema der Migrationsgesellschaft mit reinnehmen in der Klassenauseinandersetzung. Und deswegen versuchen wir eigentlich dieses Race-Class-Narrative so zu setzen. Das ist sicher noch nicht optimal, aber wir versuchen das schon zu machen und zum Teil, finde ich, gelingt es auch. Beispielsweise ist die Frage der bezahlbaren Mieten eine Frage der Migrationsgesellschaft, weil, das zeigen die letzten Studien, auch von DEZIM, also vom Deutschen Institut für Integrations- und Migrationsforschung und auch von anderen, dass vor allem Menschen mit Migrationsgeschichte von Wohnungsarmut betroffen sind. Was heißt das? Dass sie vor allem in viel zu kleinen Wohnungen sitzen und auch viel zu viel dafür zahlen. Ich habe beispielsweise in meinem Wahlkreis Melek, die lebt mit ihren 4 Kindern als alleinerziehende Mutter in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und findet einfach seit Jahren keine angemessene Wohnung. Und das liegt zum einen daran, dass es kaum noch bezahlbaren Wohnraum gibt. Aber natürlich, und das wissen wir ja durch Testingverfahren, liegt es auch daran, weil sie einen türkischen Namen hat. Also und weil ihr sozialer Status eben nicht der einer wohlhabenden Person entspricht. Also sie hat sozusagen diese Mehrfachdiskriminierung und gleichzeitig haben wir eben einen sehr ungerechten Wohnungsmarkt und dann ziehen verschiedene Ausschlussmechanismen. Und das versuchen wir eigentlich schon mitzutransportieren. Das heißt, wenn ich die Wohnungsfrage adressiere, dann adressiere ich einerseits die Frage, dass Menschen hart arbeiten oder diese Stadt in irgendeiner Form am Laufen halten, aber kaum noch über die Runden kommen. Aber gleichzeitig adressiere ich die Frage, dass eben es auch besondere Betroffenheiten noch darin gibt, die beispielsweise eben auch wegen Diskriminierung und Ausgrenzung, wegen Rassismus noch schwerer haben, eine Wohnung zu finden. Oder weil sie eben sozial benachteiligt werden, in viel zu kleinen Wohnungen sitzen, in Niedriglohnjobs arbeiten und so weiter. Also das sind alles Sachen, die wir versuchen zusammenzudenken und sozusagen mit einzubeziehen.
Ja, Race Class Narrative ist ja das Stichwort. Genau, ihr habt ja einen Workshop gemacht, ich habe das auch mitgekriegt. Man kann das ja von zwei Seiten, dieses Race Class sozusagen sehen. Es gibt ja so ein bisschen die Seite, vielleicht wie auch die Gewerkschaften darüber reden, zu sagen, die sehr stark ja betonen, dass sie eine Einwanderungsgewerkschaft sind, jetzt IG Metall zum Beispiel, und dass sehr viele Mitglieder dort eben auch Migrationshintergrund haben und sagen, die ArbeiterInnenklasse ist eben auch sehr migrantisch geprägt. Also in dem Sinne mitgedacht, also verbundenes Race-Class-Narrative. Aber man kann es ja auch andersrum sagen, so wie du es jetzt gesagt hast, dass sozusagen das Bemühen von migrantischen Familien, von Einwandererfamilien, die sich hier einfach ein Leben aufzubauen, ohne jetzt Linke zu sein, ohne jetzt engagiert zu sein, trotzdem bedeutet eine Ausweitung eigentlich von Rechten. Also zum Beispiel auf der Frage des Wohnens, also ne, um sozusagen guten Wohnraum oder eben auch Bildungschancen. Also dass das eben auch dazu gehört, dass migrantische Kämpfe sozusagen eben auch Klassenkämpfe sind. Also so rumgedacht. Mhm. Und ich finde schon, also gut, dass du sagst, ihr macht es, aber ich würde doch dabei bleiben, erstmal das nochmal so problematisch zu sehen, zu sagen, es wird aber gar nicht ganz wenig gemacht, zu wenig vielleicht auch gemacht. Ich weiß zum Beispiel, bei der Bundestagswahl gab es eine richtige Studie, die in Auftrag gegeben wurde, wo gesagt wurde, Migration ist ein Verlustthema oder beziehungsweise spielt eben nur den Rechten in die Tasche, sozusagen, dass wenn man Bezug nimmt auf migrantische Realitäten, Migrantin, wie auch immer, wie man es nennen will, dass es im Grunde genommen eigentlich nur den Rechten reinspielt. Und deswegen wird es eben explizit eben nicht artikuliert. Also
ja. Also genau, es gab ja lange auch dieses Buch und auch diese Trigger-Points sozusagen, also wo es dann immer hieß, gibt bestimmte Themen, die spalten das linke WählerInnen-Milieu, also beispielsweise eben das Thema Migration. Das ist ein Spalterthema, deswegen lieber sozusagen die Finger davon lassen und den Diskurs immer sofort woanders hinlenken, nämlich auf Bezahlbarkeit, auf die sozialen Fragen, auf die soziale Ungerechtigkeiten. Das finde ich tatsächlich nicht richtig. Und wir haben darüber auch sehr viel gesprochen. Und eigentlich im Berliner Landesvorstand sind wir uns einig darin, dass wir die Frage der Migrationsgesellschaft auch offensiv bearbeiten müssen. Aber wir haben auch lange über die Kernforderungen diskutiert und diskutieren aktuell immer noch darüber. Landesvorstand auch, das wird auch Teil von Parteitagsdebatten und so weiter. Und haben auch überlegt, also vor allem mir war es sehr wichtig, da dort auch ein Teilhabe politisches Thema zu haben. Welches könnte das sein? Beispielsweise habe ich über das Wahlrecht für alle, da kommen wir vielleicht noch nachgedacht. Aber man muss auch sagen, uns ist noch nicht die Forderung untergekommen, die sozusagen mobilisierend ist und leicht verständlich ist, die man beispielsweise auf ein Plakat abdrucken kann und jeder weiß sofort, was damit gemeint ist und warum das ein Teilhabethema ist, warum das ein Thema für die ganze Gesellschaft ist. Deswegen haben wir uns eigentlich fokussiert und vor allem auch, weil wir an den Haustüren gemerkt haben, wenn wir mit Menschen sprechen und in meinem Wahlkreis habe ich die ganzen letzten Jahre sehr, sehr viel vor allem mit Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen, weil die dort vor allem leben, natürlich auch andere, aber eben auch sehr viele und die haben eigentlich alle die gleichen Probleme adressiert und waren besonders viel von Armut betroffen, von keinen Job finden können, von zu kleinen Wohnungen, von nicht mehr über die Runden kommen. Deswegen haben wir gesagt, eigentlich müssen wir in diesen sozialen Kernanliegen und Kernfragen, die alle bewegt, also sage ich mal die 99%, müssen wir die diverse Gesellschaft, die Migrationsgesellschaft miterzählen. Und das ist eigentlich der Ansatzpunkt, den ich jetzt auch immer verfolge, wenn ich mich öffentlich äußere oder in Debatten versuche einzugreifen, auch über die sozialen Medien, dass ich versuche, das mitzuerzählen. Ja? Mhm. Dass diese diverse Migrationsgesellschaft eben bedeutet, dass Menschen dabei sind in verschiedener Herkunft, ob sie jetzt gerade erst gekommen sind oder schon hier geboren wurden, verschiedene Namen, verschiedene Religionen, und so weiter, dass wir das mitdenken und dass wir immer von dem Ansatz ausgehen, gleiche Rechte für alle. Alle Menschen, die hier leben, sind erstmal Berlinerinnen und Berliner und müssen die gleichen Rechte haben. Das ist eigentlich so ein Ansatz, den wir versuchen zu verfolgen. Das ist auch bei jedem Thema nochmal eine Anstrengung, das sozusagen immer mit einfließen zu lassen. Aber das ist auf jeden Fall mein Ansatz und auch der eigentlich vom Landesvorstand und auch vom Wahlstab der Linken Berlin mitgetragen wird.
Es scheint auf jeden Fall nicht so einfach zu sein, sozusagen. Also es gibt wenig Übungen da drin in Deutschland, das eigentlich als eine Selbstverständlichkeit mitzusprechen. Das ist ja in anderen Ländern anders.
Richtig.
Da können wir gleich vielleicht auch nochmal kurz drüber reden. Doch nochmal mit zum Blick jetzt auch auf die Landtagswahlen, die jetzt ja gerade waren in Baden-Württemberg, jetzt auch Rheinland-Pfalz, wo die Linke ja knapp nicht reingekommen ist, hat sich ja verbessert, aber es ist nicht reingekommen. Und ich meine, Baden-Württemberg, da bin ich ja auch aufgewachsen. Das ist ja nochmal wirklich auch ein interessantes Land, finde ich, was ja sehr migrantisch ist. Ich glaube, Mannheim zum Beispiel ist eine der migrantischsten Städte Deutschlands. Irgendwie über ein Drittel aller Exporte Deutschlands kommt da aus dem Ländle, dieses ganze Maschinenbau. Und natürlich ist diese ganze Industrie sehr migrantisch geprägt. Ich weiß noch, in meinem Dorf, wo ich herkomme, da waren zwei riesen Chemiewerke und die ganzen ArbeiterInnen waren alles GastarbeiterInnen aus Italien vor allen Dingen. Die ganzen Sonder- und Hauptschulen waren voll mit ihren Kindern, ein paar wenige auf der Realschule, niemand auf dem Gymnasium. Das hat sich hier total verändert. Also es ist ja sozusagen auch in den letzten 40, 50 Jahren genau über diese Arbeit, die migrantische Arbeit dort, haben sich ja Leute dort auch was aufgebaut. Und ich frage mich, und wenn man sich jetzt diese Wahlergebnisse oder die Wahlstudien anguckt, haben sehr, sehr viele migrantische WählerInnen die CDU gewählt, viele auch die AfD. Und ich frage mich, ob das nicht auch viel damit zu tun hat, dass es da drin auch um so eine Anerkennung geht, eigentlich dieser Arbeitsleistung, wo es eben vielleicht nicht so viel, also wo vielleicht noch nicht so eine richtige Sprache gefunden wurde in der Linken, zu sagen, es geht hier auch sozusagen ein Narrativ oder eine Sprache zu finden, die eigentlich diese Lebensleistungen der Migranten und Migrantinnen anerkennt, jenseits von dieser Frage von Diskriminierung, weil viele wollen ja gar nicht mehr als Migrantin oder als Diskriminierte angesprochen werden. Sie haben ja hier, was ich, alles Mögliche geleistet, sondern eher auch sozusagen über, dass das sozusagen anerkannt wird. Und ich frage dich sozusagen, fehlt eigentlich der Linken diese Sprache für genau diese Menschen und ihre spezifische Geschichte, die ja eine migrantische ist und gleichzeitig aber keine migrantische mehr sein will?
Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt. Und deswegen habe ich ja auch beispielsweise in meiner Nominierungsrede auf dem Parteitag gesagt, dieses Land und diese Stadt Berlin haben alle Menschen, aber vor allem auch die GastarbeiterInnen-Generation mit aufgebaut. Und das muss auch mal gesehen und anerkannt werden. Ja? Also sie haben diese Stadt und ganz Deutschland mit aufgebaut und einen wesentlichen Beitrag zu dem geleistet. Und zwar jenseits von irgendwelchen Multikulti und können jetzt einen Döner essen oder was weiß ich, sondern wirklich, sie haben diese Stadt und dieses Land auch zu einem wirtschaftlichen Prosperität sozusagen geführt und einen wahnsinnigen Beitrag zu der Entwicklung Deutschlands geleistet. Und zwar mit harter Arbeit und leider muss man sagen ja auch unter ausbeuterischen Bedingungen. Und das anzuerkennen und das zu sehen und auch zu benennen, finde ich total wichtig, weil das auch eine Frage von Würde ist. Und ganz viele Menschen, und das erlebe ich auch immer wieder, die als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter hierher gekommen sind, die hart geackert haben, die beispielsweise aber jetzt in der Altersarmut gelandet sind. Viele Fabriken zum Beispiel in Berlin und um Berlin herum haben nach der Wende zugemacht und Menschen sind dann arbeitslos geworden und so weiter. Manche haben sich dann selbstständig gemacht, kleine Läden aufgemacht, andere haben das vielleicht nicht geschafft. Aber dass diese Lebensleistung, dass die gesehen wird und anerkannt wird, und zwar materiell und immateriell, das glaube ich, ist total wichtig. Und das ist auch immer wieder Thema im Gespräch, gerade wenn ich mit der älteren Generation spreche, aber auch mit den Kindern. Weil die Menschen haben so viel durchgemacht, die haben hardcore gearbeitet, hatten kaum Zeit für sich, für viele Dinge. Und das wird einfach zu wenig gesehen. Deswegen habe ich auch gesagt, wir brauchen in Berlin beispielsweise, das ja eine sehr von GastarbeiterInnen geprägte Stadt ist und die Hauptstadt Deutschlands, des Einwanderungsmigrationslandes Deutschlands, ein Dokumentationszentrum für diese Geschichte. Mhm. Und dieses Jahr ist ja auch beispielsweise ein weiteres wichtiges Jubiläum. Vor ein paar Jahren hatten wir das zu den Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen aus Italien. Dieses Jahr zu denen aus der Türkei. Und das fände ich zum Beispiel wichtig, dass es dazu ein Festakt gibt, eine Erinnerung gibt und dass das Teil von Geschichte und Alltag auch wird, dass man in Berlin, in Deutschland daran erinnert und auch zeigt, was das eigentlich mit dieser Stadt gemacht hat und inwiefern diese Menschen etwas zu der aktuellen Situation geleistet haben. Und das wird vielleicht insgesamt von der Politik einfach noch zu wenig gemacht. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir stärken sollten, weil ich das auch immer wieder in Gesprächen höre, wie wenig sich Menschen aus dieser Generation eigentlich gesehen und mitgedacht fühlen.
Ja, absolut, ja. Und ich meine, Berlin ist ja wirklich eine interessante Situation jetzt, wenn man jetzt auf die Wahl guckt. Alle Parteien liegen ja mehr oder weniger gleich auf. Also ich glaube, die Linken sind so 16, 17, 18%, SPD ist so bei 14-16%, AfD auch so 17%, Grüne 15%, habe ich jetzt gerade heute nochmal so nachgelesen, CDU ein bisschen weiter mit 20, 22%. Aber eigentlich haben sie alle mehr oder weniger sozusagen gleich auf. Das heißt, eine total offene Situation, was ja total spannend ist. Du kennst ja auch, es gibt jetzt eine unabhängige Kampagne, die jetzt gerade auch gestartet wird, die den schönen Namen hat, Elif als unsere Bürgermeisterin in Berlin, von Ilka Egelmess unter anderem mit initiiert, wo jetzt, glaube ich, diese Tage auch die Website jetzt online geht mit -elif.berlin. Genau, und ich fand es interessant, als ich mir die Kampagne jetzt angeguckt habe, die Tage, da gibt es jetzt ein paar Schlagworte, weil du hast gerade gesagt Würde, ne? Und da steht auch Würde, Respekt, Solidarität, Erfolg, Gemeinschaft, Gerechtigkeit, Vertrauen. Und mindestens 4, 5 dieser Begriffe klingen jetzt gar nicht so nach einer klassischen linken Kampagne.
Ja, stimmt.
Aber eben nach einer Kampagne, wo ich das Gefühl hatte, das kann eigentlich alle ansprechen. Das spricht eigentlich alle Berlinerinnen an, obwohl es ganz explizit auch nochmal diese postmigrantische Perspektive natürlich einnimmt. Und mich hat es vor allen Dingen erinnert eigentlich an so eine Sensibilität, die es ja gibt, sehr stark in der Linken, auch bei mir in der Stiftung auch, wenn es um den Osten geht, um die Bevölkerung in Ostdeutschland, ehemalige DDR, wo es ja sehr stark immer um die Anerkennung der Lebensleistung geht, weil im Grunde genommen die Leute dort eine ganz ähnliche vielleicht Erfahrung gemacht haben, wie viele Migrantinnen eben auch. Also sie sind deklassiert worden, sie sind niemand hat sie für ihre Geschichte interessiert, sie fühlen sich total stark entwertet und da gibt es eine hohe Sensibilität, eigentlich diese Leistung anzuerkennen. Nur bei den Migrantinnen, da fällt das viel schwerer, diese Sensibilität und auch diese Sprache zu entwickeln, obwohl doch eigentlich diese Parallele da ist und man eigentlich auch einen Begriff davon hat, wie wichtig das eigentlich ist.
Ja, die Linke hat ja auch mal die Ostquote gefordert. Und ich habe ja auch immer die Quote für Menschen mit Migrationsgeschichte gefordert.
Da
hat mir
mal eine Podcast-Sendung auch zu gemacht mit
genau.
dir.
Ja.
Ja, genau. Also das ist ja eine Kampagne, die wirklich alle ansprechen kann. Von Steglitz bis Marzahn-Hellersdorf über Kreuzberg. Du machst das, du versuchst das, ich verstehe das. Und trotzdem, ich bleibe jetzt einfach bei meiner Kritik.
Ja,
also,
klar.
Weil ich versuche das ja nun auch schon seit Jahren, in dieses Thema auch stärker reinzubringen. Auch in dieses Umfeld der Linken. Und es ist total schwierig. Also, wie denkst du, gelingt dir das euch jetzt in diesem, jetzt dieses Jahr vielleicht?
Naja, ich glaube, man muss eben diese verbindende Erzählung schaffen, dieses Wir. Wer ist dieses Wir und was ist dieses Wir? Was beinhaltet das alles? Aber wir brauchen eine Wir-Erzählung. Und da müssen sich alle zu Hause fühlen können und wir müssen es schaffen, über alle Vorurteilsgrenzen und sonst was hinweg irgendwie dieses Wir so inklusiv zu konzipieren, dass alle damit okay sind und sich keiner ausgegrenzt fühlt. Mit alle meine ich jetzt nicht irgendwie Deutsche Wohnen oder Vonovia-Chefs, sondern alle, die hier den Laden am Laufen halten, durch was auch immer. Kann Care-Arbeit sein, kann Lohnarbeit sein, kann auch irgendwie zivilgesellschaftliches Engagement sein, kann auch einfach Großmutter sein oder was auch immer. Sozusagen dieses gemeinsame Wir-Gefühl zu entwickeln. Und das ist nicht einfach, wenn praktisch eine bestimmte Seite, und das machen ja nicht nur die Rechtsextremen, sondern ja auch die Konservativen. Und du hast ja eben auch schon zu Recht angesprochen, dass hat man manchmal das Gefühl, bei den Gesetzen, die die Bundesregierung erlässt, dass die AfD mitregiert. Und man muss aber ja auch sagen, dass insgesamt die Politik immer stärker dahin gegangen ist, auch Forderungen, die eigentlich mal von der AfD waren, umzusetzen. Allein, dass man dem gemeinsamen europäischen Asylsystem zugestimmt hat, auch unter einer Ampel, ja, also unter einer eigentlich ja progressiveren Regierungskonstellation. Das sagt auch schon viel aus. Und das ist natürlich ein Problem, wenn einerseits sozusagen Migration als der Sündenbock jetzt gefunden wurde für alle Probleme, Wohnungsnot, okay, Migration oder Flucht, zu teure Baukosten oder sonst irgendwas. Also egal, ist eigentlich Gesundheitssystem, Migration, Flucht. Also Merz, der dann sagte, ja, die kriegen hier irgendwie so teure Zahnbehandlung und sonst was. Also auch Lügen, die dann erzählt und verbreitet werden. Also es ist im Prinzip so, dass viele Probleme, um den Oben-Unten- und Konflikt auszulassen, um nicht an die Interessen von auch einer kapitalistischen Funktionsweise zu gehen und an große Konzerninteressen, dass man praktisch statt den Oben-Unten-Konflikt den Innen-Außen-Konflikt, dass man versucht, Menschen, die eigentlich Teil der Gesellschaft sind, so praktisch den inneren Feinden sozusagen zu erklären. Dass diese Entwicklung ist sehr problematisch und führt dazu, dass es immer schwieriger wird, dieses gemeinsame Wir zu konzipieren, weil eben viele schon, sage ich mal, leider in eine andere Richtung abgedriftet sind. Und das zurückzuholen, einzufangen, ist, glaube ich, eine ziemlich große Leistung. Und deswegen ist es auch nicht mit so einer, mal eben mit einer Maßnahme oder einer Erzählung irgendwie getan. Das ist Handarbeit, glaube ich. Und deswegen sind auch die Haustürgespräche übrigens, finde ich, auch ein wichtiges Instrument, weil ich begegne da sehr vielen auch Vorurteilen oder Menschen, die dann sagen, ja, das ist ja wegen den Geflüchteten und so weiter. Und auch da machen wir Aufklärungsarbeit an der Tür und versuchen, nein, also das Wohnungsproblem, das gab es auch schon vorher und die wohnen nicht in irgendwelchen Luxushotels, sondern ich war letzte Woche in Tegel, das ist eine Massenunterkunft, da wohnen 14 Leute in einem Zimmer, in einer Zeltwabe, ist nicht nur nicht mal ein Zimmer, da brennt übrigens dauerhaft Licht, selbst nachts und man kann da nicht schlafen. Also ich will nur sagen, es ist nicht ganz einfach und trotzdem glaube ich, dass wir das schon auch versuchen. Man kann das sicher noch stärker machen und muss sich jedes Feld angucken, wie kriege ich das da eingebaut, dieses gemeinsame Wir, was eben die Migrationsgesellschaft umfasst, was einerseits die Leistungen der bisherigen Migrationsbewegungen und GastarbeiterInnen mit aufnimmt und andererseits auch die jetzige Migrationsgesellschaft anerkennt und sieht und auch deren Leistungen. Zugleich, finde ich, muss auch nicht jeder irgendwie eine Leistung erbringen. Ja? Also, sondern einfach einfach diese vielfältige Gesellschaft versucht, in all unseren sozialen Kernthemen mit zu integrieren. Mhm. Aber ich glaube, das sind einfach sehr große Herausforderungen und deswegen gelingt das vielleicht auch nicht immer perfekt, weil es eben notwendig ist, dieses Wir zu schaffen, dieses Gemeinsame, weil die meisten Menschen hier in Berlin haben sehr viel gemeinsam, nämlich alle haben Probleme mit zu hohen Mieten, mit Verdrängung, damit, dass sie kaum noch über die Runden kommen, mit Bildungsungerechtigkeit. Manche sind davon nochmal besonders und anders betroffen, aber eigentlich verbindet alle dieses Problem und der Wunsch eigentlich nach einem guten Leben, nach Würde, nach Anerkennung, nach Gerechtigkeit, die Sachen, die Ilke ja auch versucht hat, in dieser Kampagne mit aufzunehmen.
Ja, es geht ja auch gar nicht nur um die Leute, die jetzt gar nicht mehr über die Runden kommen, sondern auch jetzt mit einem, weiß nicht, halbwegs guten Gehalt kann man, keine Ahnung, zum Beispiel sich keine Wohnung mehr kaufen, wie es noch vor 20 Jahren möglich gewesen wäre. Sondern du musst jetzt eigentlich schon Geld irgendwie haben, um das überhaupt irgendwie noch da mitmachen zu können. Das heißt, es ist ja eigentlich für alle das Thema. Trotzdem, also ich meine, es ist interessant mit der Leistung. Klar, Leistung ist natürlich viel mehr als jetzt in diesem engeren kapitalistischen Sinne. Ich finde auch, die Flüchtlinge sozusagen bringen diese absolute Leistung für ein Recht auf Bewegungsfreiheit, also da zu kämpfen, auch wenn das natürlich nicht sozusagen das ist, was sie im Kopf haben, sondern sie wollen natürlich ein gutes Leben für sich ermöglichen. Trotzdem ist der Effekt aber das, dass es im Grunde genommen eine Demokratisierung bedeutet und eine Öffnung, auch eine politische Öffnung, eine gesellschaftliche Öffnung. Ich frage mich aber trotzdem, ob es nicht auch eine Schwierigkeit gibt, weil man ist ja so auch als Linke so eingeübt in diese da drin, wenn man über Migration redet, redet man über sozusagen Diskriminierung, man redet über Rassismus, man redet über Halle und über Hanau und man redet über das Sterben im Mittelmeer und die Lager und die Grenzregime und GEAS, Asyl, diese ganzen himmelschreienden Ungerechtigkeiten. Das sind ja Abwehrthemen, die fallen auch an Empathie sozusagen mahnen den Schwächeren gegenüber, also eigentlich ein Gerechtigkeitsthema. Aber es bleibt eben auch da drin in diesem notwendigen Kampf, ganz klar notwendigen Kampf, aber trotzdem, dass sozusagen Migration ein Problem oder ein Elendsthema ist. Ja. Und ich finde, oft ist meine Erfahrung zumindest, würde mich bei dir interessieren, wenn man jetzt eben genau auf diese Leistung, also ne, im Sinne von Migration als Motor von Demokratie zu verstehen, weil sie eben hier Gesellschaft geöffnet hat, Bildungssystem geöffnet, ne, Wohnen, Deutsche Wohnen enteignen kommt ja auch von Kotti und Co., das ist ja eine migrantische Initiative gewesen. Also ne, die migrantischen Kämpfe öffnen die Gesellschaft in einer demokratischen Art und Weise. Wenn man das als Leistung bezeichnet, und gibt es ja ganz oft den Reflex bei Linken zu sagen, ja, das wäre jetzt so ein Nützlichkeitsdiskurs zum Beispiel. Also ne, bei normalen ArbeiterInnen wird immer gesagt, ja, wenn die jetzt streiken, dann ist das ein Ausdruck der Stärke und von Macht. Aber bei MigrantInnen wird gesagt, wenn man sagt, die arbeiten morgen nicht mehr, dann würde hier alles stehen bleiben. Dann wird gesagt, nee, das ist aber jetzt ein Nützlichkeitsrassismus. Also irgendwie, als ob das so eine andere Spielregel
wäre. Ja. Nee, das würde ich echt anders sehen. Also Nützlichkeitsrassismus würde ich eher sowas benennen wie, ah, wir machen jetzt hier die Blue Card und so weiter. Ne? Also wir suchen uns praktisch, wer reinkommen darf, nach Kriterien aus, wer nutzt eigentlich den deutschen Arbeitsmarkt am besten. Und so wählen wir jetzt die Reinkommenden raus. Das würde ich als eine Form von Nützlichkeitsrassismus bezeichnen, was ja vor allem rechte, konservative, auch Mitteparteien betreiben. Oder dass man eben hinstellt, also mir hat auch mal jemand gesagt, ja, du bist ja für eine Türkin echt eine Ausnahme, du hast ja studiert und so weiter. Ne? Also sozusagen diese, es gab ja früher auch mal so einen Integrationspreis, den man dann bekommen hat. Ja, das ist so eine Form von Nützlichkeit. Ich habe hier gut mitgemacht, habe hart gearbeitet und war fleißig, gute Noten bekommen und bin jetzt die super Integrierte. Und sozusagen, das würde ich darunter verbuchen. Was ich aber nicht als eine Form von Nützlichkeitsrassismus sehen würde, ist zu sagen, na, die Menschen, die sind hierher gekommen und haben hier wirklich was geleistet und was getan. Übrigens Leistung nicht nur im Sinne von, sie haben hart gearbeitet und sozusagen Beitrag zum Wirtschaftswunder geleistet, sondern auch geleistet was, wie du es eben gesagt hast, sie haben diese Gesellschaft mit demokratisiert, also mit sozialer gemacht, durch die vielen, viele Engagement, was sie auch in den Vereinen, in den Verbänden, etliche von Sportvereinen würden ohne dieses Engagement gar nicht existieren. Mhm. Also auch beispielsweise in Kreuzberg, Türkiye'm Spor und so. Aber auch auch viele andere Vereine oder die Arbeitskämpfer auch von damals. Sie haben auch Möglichkeiten geöffnet für andere Arbeitskämpfe bei Ford und anderswo, wo gerade die Menschen mit Migrationsgeschichte gesagt haben, naja, jetzt sind zwar keine Tarifverhandlungen, aber es ist trotzdem nicht in Ordnung, dass wir hier so schlecht bezahlt werden. Mhm. Also sie haben auch vorgezeigt, wie man auch mal out of the box Dinge denken kann. Das ist ja alles eine Form von Leistung und ein Beitrag zu wirtschaftlicher Entwicklung, aber auch zu demokratischer Entwicklung. Das zu benennen, finde ich überhaupt nicht falsch, sondern ich finde, das müssen wir benennen. Und mir begegnet das eigentlich, wie gesagt, auch überall. Und ich habe kürzlich war ich jetzt bei einem Iftar, also bei einem Fastenbrechen essen, und da war das auch stark Thema. Und da habe ich gesagt, naja, also dass ihr dieses Essen hier macht und alle einladet, ja auch die Kirchen, die Menschen aus den Synagogen, die Verbände, die Ehrenamtler, und denen einen schönen Abend gemeinsam ermöglicht und dass sich alle austauschen, das ist doch ein wahnsinniger Beitrag für gesellschaftlichen Zusammenhalt, für nachbarschaftliches Miteinander. Das ist doch eine immense Leistung. Und das, finde ich, muss man auch sehen, ansprechen und fördern, unterstützen. Und auch gerade als linke Politikerin möchte ich das auch unbedingt tun.
Ja, und ich meine, es zeigt sich ja auch, dass irgendwie viele Kommunen ja das auch verstanden haben, dass es ein Reichtum ist, kultureller Reichtum, aber auch ein wirtschaftlicher Reichtum, wenn man miteinander nicht gegeneinander macht. Ich meine, wir hatten jetzt gerade vor einer Woche eine schöne Veranstaltung, wo es unter anderem auch um dieses Netzwerk von Moving Cities geht. Das ist ja so ein Netzwerk, ein europäisches, der Solidarity Cities, wo 700, glaube ich, ungefähr Kommunen sich organisiert haben, die ja genau zeigen, dass es ja eigentlich genau andersrum ist, als wie der Stammtisch einem es erzählt. Also, dass wenn man sozusagen eine migrationsfreundliche Politik macht, wenn man guckt, dass man mehr Leute sozusagen aus anderen Ländern auch bei sich überzeugen kann, bei sich anzusiedeln, dass dann die Kommune auch wieder lebendig wird, was ich, die irgendwie Schulen nicht schließen müssen oder... Also sozusagen...
Natürlich, es gibt ganze Landstriche ohne die Ärzte und den Arzt aus Syrien. Absolut. So gibt es da gar keine ärztliche Versorgung mehr.
Absolut, genau.
Ja,
also. Genau. Also dass sozusagen verstanden wird, dass es eben nicht um Konkurrenz geht, sondern eigentlich um dass man eigentlich besser dasteht, auch auf der Kommunenebene, auf der kommunalen Ebene, wenn man es eben anders macht. Ich würde da gerne nochmal mit dir doch einen Blick jetzt nochmal in die USA riskieren. Also ich hatte gesehen, auch auf Social Media, Alexandria Ocasio-Cortez war ja zu Besuch bei dir.
Bei mir und Ilka.
Bei dir und Ilka, genau. Er hat auch schön für sie gekocht.
Bei Ilka und mir, würde ich sagen, ja.
Genau, sie war in Kreuzberg bei euch und sie steht ja sehr stark jetzt als so eine, als so ein Gesicht der demokratischen Linken, auch Bewegung. Sie ist Politikerin in den USA, die sehr stark eben auch dieses, dieses Race-Class-Narrative eben auch sprechen kann. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, fandest du es interessant, hast du was lernen können oder was konntet ihr euch da gegenseitig geben?
Ja, erstmal war es total sympathisch. Also sie ist wirklich wahnsinnig sympathisch und toll war auch das, als sie rausgegangen ist, weil sie hatte ja natürlich hier auch Treffen mit SPD und allen möglichen anderen Politikern und Politikerinnen. Aber als sie bei uns dann rausgegangen ist, hat sie gesagt, here it felt really like home. Und das fand ich eigentlich das tollste Kompliment, das sie uns allen machen konnte. Und so hat sie es auch angefühlt und so war auch das Gespräch. Und was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, ja, sie waren, was sie stark gemacht hat, also AOC, natürlich hat sie ihre eigene Geschichte auch miterzählt. Und das ist ja auch nichts, was man verstecken sollte. Ich stelle jetzt nicht meine Geschichte in den Vordergrund, aber sie ist eine von vielen Geschichten von Menschen, deren Eltern hierher gekommen, die selber hierher gekommen sind, die es am Anfang hart hatten, die viele Hindernisse in den Weg gelegt bekommen haben und trotzdem sozusagen hier auch was geschafft haben in irgendeiner Form. Ja, also ich bin jetzt Bürgermeisterkandidatin, das hätten sich meine Eltern, glaube ich, niemals erträumt, als wir in der Einzimmerwohnung in München mit Schimmel an der Decke gelebt haben, zu dritt. Also das ist ja nur eine Geschichte von vielen. Und das hat AOC ja auch sehr stark gemacht. Also aus der Bronx eine von uns, aber eine von vielen Geschichten. Nicht ich jetzt, oh, als das ganz Besondere, sondern das sind die Menschen, die hier in der Stadt jeden Tag durch die Gegend laufen. Und das finde ich sehr beeindruckend, dass sie geschafft hat, dass sich eben sehr viele Menschen auch mit ihr und mit ihrer Geschichte identifizieren und sagen, ja genau, wir sind auch hier Teil von New York, von USA, von was auch immer. Also wir sind Teil hier der Entwicklung vor Ort, der wirtschaftlichen Entwicklung, der Prosperität, der Demokratie, der Gemeinschaft. Und dass sie eben auch geschafft hat, die verschiedenen Communities zu mobilisieren für eben eine andere Form von Politik, auch für ihren Wahlkampf ganz konkret. Und das ist schon was, was einen auch begeistert. Und ich hoffe, dass wir so ein bisschen was von diesem Spirit auch schaffen, hier mit nach Berlin zu nehmen.
Ja, ich meine, man kann das ja in den USA, ist ja wirklich wie eine Blaupause, finde ich. Also sowohl auch was sozusagen die Bedrohung die antidemokratische Bedrohung angeht, wenn man jetzt gerade jetzt auch diese Politik der Immigrationsbehörde, ICE, anguckt. Also das ist ja im Grunde genommen eine Terrorisierung, eine Einschüchterung sozusagen ganzer riesengroßer Bevölkerungsgruppen, eigentlich mit dem Ziel der sozialen Abwärtsspirale, sie im Grunde genommen zu in eine soziale Abwärtsspirale zu zwingen. Und wenn man das so versteht, dass es ja nicht nur darum geht zu sagen, ja, alle Illegal Aliens sollen hier abgeschoben werden, sondern im Gegenteil, es geht darum, eigentlich, dass die Leute sich nicht mehr trauen, zur Schule zu gehen, nicht mehr trauen, zur Arbeit zu gehen, dass sie ihre Kurse absagen, ihre Kinder nicht mehr irgendwo hinschicken, dass sie isoliert werden gesellschaftlich. Das ist ja im Grunde genommen die Politik der Angst. Und dann auf der anderen Seite eben aber auch, wenn man guckt, wie dann sich dagegen gewehrt wird. Jetzt in Städten wie Chicago, Minneapolis und auch in vielen anderen Städten, wo ja wirklich sich explizit in die Nachbarschaften vor die sozusagen die Nachbar, die eigenen NachbarInnen sich gestellt wird, gesagt wird, die gehören zu uns. Das ist ja doch so ein sowas, ich gucke mir das immer an und denke,
ist das in Deutschland möglich?
Ja, ist das in Deutschland möglich?
Dass die Leute hier auch mitmachen.
Ist das denkbar?
Ich hoffe. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, unser Auftrag auch, den Wahlkampf dafür genau zu nutzen, um diese Mobilisierung, diesen Zusammenhalt, dieses meine Nachbarn und so weiter, das wieder mit zu stärken.
Aber nochmal, Elif, warum ist das so schwer? Ich meine, jetzt auch mit Sohrab Mamdani, ne? Der ist jetzt Bürgermeister in New York, der erste muslimische Bürgermeister und ist ja auch einer, der sagt, er ist Sozialist, sich Sozialist nennen. Und hier sagen natürlich viele, first we take Manhattan, then we take Berlin, jetzt kommst du, ne, und du wirst jetzt Berlin gewinnen. Das hoffen wir alle, aber Sohrab Mamdani hat ja auch sehr stark Mietenpolitik. Die Stadt muss affordable, also so, ne, die Leute müssen auch ohne Geld sich leisten können, in der Stadt leben zu können, lebenswert. Das ist ja genau diese auch Politik, die die Linke hier auch macht, wo es auch sehr viel um Wohnen und Mieten und so weiter geht, gegen die ganz Superreichen und so weiter, dass denen nicht alles gehört. Aber er hat eben auch ganz explizit die Communities eben angesprochen, adressiert und auch in seiner Ansprache, nachdem er gewählt wurde, hat er ja nochmal ganz explizit gesagt, diese Stadt wurde gegründet von Migranten, sie wird powered by migrants. Ich auch.
So,
also sozusagen, yes, sie, ne? Und jetzt wird sie auch sozusagen auch geleitet von, also geführt von Migranten, Migrantinnen. Also irgendwie doch irgendwie unvorstellbar für hier, aber eigentlich ist doch genau das, was wir brauchen oder was wir zu denken.
Das ist genau, was wir brauchen, auf jeden Fall. Deswegen, der Moment fand ich wahnsinnig berührend und ich glaube, das hat nicht nur mich, sondern wahnsinnig viele Menschen abgeholt und so viel Würde in einem Satz zurückgegeben, die über Jahrzehnte ja auch einem in persönlichen Erfahrungen, die man leider gemacht hat, die unsere Eltern, die Gastarbeitergeneration und so weiter gemacht haben, so viel davon zurückgegeben, zu sagen, ja, das ist auch immer, wenn ich Leute in der Sprechstunde habe oder an der Haustür, die mir von so einem Problem erzählen und wirklich von harten auch Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen, dass ich immer sage, Leute, ihr seid nicht mehr alleine. Boy und Amy Jazz, wir werden nicht unseren Kopf mehr niederhalten, sozusagen auf Deutsch übersetzt, sondern ihr seid nicht allein, ihr habt Vertreter, ihr habt eine Stimme, ihr habt eine eigene Stimme und ihr habt auch uns. Wir können eure Stimme in den Parlamenten sein, in der Öffentlichkeit sein, in den Medien sein. Wir lassen uns nicht mehr einfach übergehen und das ist, glaube ich, total wichtig. Was ein Unterschied ist zwischen, ich glaube, USA und hier ist die Selbstverständlichkeit der Migrationsgesellschaft, der diversen Gesellschaft. Das ist einfach in New York. Also meine sehr enge Freundin, mit der ich viele Jahre zusammen in einer WG gelebt hat, die einen türkisch-kurdischen Hintergrund hat, die wurde hier, so wie die meisten von uns, immer wieder gefragt, ja, wo kommst du denn her? Wo kommst du eigentlich her? Nein, nicht Berlin, nicht da, bla. Und sie sagt mir, das hat sie in New York noch nie irgendjemand gefragt. Ja, es ist einfach viel selbstverständlicher, dass jeder von irgendwo herkommt oder auch nicht. Also so, es ist einfach so eine Selbstverständlichkeit da drin, dass dieses gemeinsame Wir irgendwie selbstverständlicher ist, obwohl es eben diese auch krassen Entwicklungen gibt, ne, dass Leute Trump unterstützen und so weiter. Trotzdem ist so in der Gesellschaft, insbesondere in den großen Metropolen wie New York und Berlin ist ja eigentlich auch eine große Metropole, ist dieses Selbstverständnis irgendwie viel stärker da. Und diese Entfernung von Gesellschaft und Partei ist, glaube ich, auch nicht so stark wie in Deutschland. Also so Partei ist für viele Menschen schon irgendwas, was irgendwo stattfindet, womit sie selber nichts zu tun haben. Übrigens auch, vielleicht sogar vor allem bei vielen Menschen mit Migrationsgeschichte. Wahrscheinlich auch, weil die Parteien das versäumt haben, sich um diese Kämpfe zu kümmern. Also, oder zumindest auch die linke Partei hat das versäumt. Ja, also historisch gesehen, in den letzten 10, 20, 30, 40, 50 Jahren hinzugehen, zu sehen, wow, hier sind irgendwelche Streiks oder andere Kämpfe für Teilhabe oder für soziale Gerechtigkeit von Menschen mit Migrationsgeschichte. Das sind politische Subjekte und so. Das war zum Sagen, hey, wollt ihr nicht bei uns mitmachen? Wir finden es super, was ihr hier macht und würden auch gerne mitmachen, so ungefähr. Also ich denke, das ist wahrscheinlich in den USA, auch bei den Demokraten, auch wenn ich viel Kritik natürlich auch an den Demokraten habe, anders gelaufen. Insofern ist es gar nicht so einfach, diese Stimmung und diese Bewegung auch letztendlich hier auszulösen. Aber das ist auf jeden Fall mein Ziel und unser Ziel.
Ja.
Und es ist ein dickes Brett auf jeden Fall, was noch zu vorne ist.
Ja, und es ist ja wirklich wie, ich habe ja auch mal in New York ein halbes Jahr gewohnt, dieses... Die Leute fragen dich, wo kommst du her, wo wohnst du her in New York, dann bist du New Yorker. Alle sprechen dann Akzent, alle kommen von irgendwo her. Und genau das ist aber ja eigentlich das New York oder das amerikanische Moment auch.
Ja.
Das, ne, so gesehen. Ja, jetzt sagst du 40, 50 Jahre, lass uns 100 Jahre zurückgehen. Da gab es ja auch schon so eine Brot-und-Butter-Politik sozusagen der Linken, der KPD damals, die sie dem aufkommenden Faschismus entgegengesetzt hat. Und das war ein Fehler, dass man da, also vor allen Dingen zum Beispiel sowas wie Antisemitismus, Rassismus dort nicht offensiv, also dem Faschismus nicht anders begegnet ist, als über so eine eingeschränkte eigentlich Klassenperspektive.
Also es gab ja damals auch auf dem Sozialistenkongress, den zitieren wir ja oft, oder haben wir immer zitiert, als es um Sarah Wagenknecht und so geht. Es gab ja damals auch schon Menschen, die stark verteidigt haben. Nein, nicht die Migranten, die sogenannten Migranten sind die Lohndrücker, sondern die Bosse sozusagen sind die Lohndrücker und so weiter. Also
die
diese Debatten gab es damals auch schon. Ne?
Ja.
Und
sie wurden damals auch schon verloren.
Ja, genau. Aber daraus sollte man eigentlich lernen, sag ich mal, dass man das eben verstärkt und wirklich von einem Wir und die politischen Menschen als Subjekte mit reinnimmt, mit einbezieht und ja. Und auch zum Beispiel, was du eben gesagt hast mit dem, das passt eigentlich eher zu dem vorigen Teil, wo wir darüber gesprochen haben, aber so weg. Es ist total wichtig, wegzukommen von diesem Defizitblick, von denen wir immer in den Abwehr kämpfen oder immer diese und jene negative Dinge, mit denen Migration verbunden wird. Da müssen wir irgendwas dagegen tun oder irgendwie das abschwächen oder so. Und diese ganzen Positiverzählungen, den aktuellen Zustand in Berlin, in Deutschland betrifft oder auch in der Vergangenheit, dass das viel zu wenig vorkommt. Ich meine auch beispielsweise migrantische Wirtschaft. Ich finde das total spannend. Es gibt wenig Menschen ohne Migrationshintergrund, die, sage ich mal, so mutig sind, einfach ein kleines Geschäft aufmachen.
Mhm.
Auch mit dem Risiko. Vielleicht klappt es dann nicht oder es klappt. Aber es führt ja auch dieser Mut und dieses Ideenreichtum, was natürlich auch davon kommt, dass manchmal Abschlüsse nicht anerkannt wurden oder dass man es generell schwer hat, wegen auch Diskriminierungserfahrung irgendwo einen Job zu bekommen. Aber dass man sich einfach selbstständig macht und damit auch wahnsinnig viel Innovation, Entwicklung in so eine Gesellschaft reinträgt. Deswegen haben wir beispielsweise als Berliner Linke auch gesagt, wir wollen so eine Art von Gründerbonus, also jemand, der so einen kleinen Laden, sei es der Späti oder der Gemüseladen oder was auch immer, irgendeine gute Idee hat und so einen Laden aufmacht, dass wir das unterstützen wollen.
Mhm.
Und das trifft eben auch viel migrantisches Gewerbe. Aber auch diese Geschichten, die liegen auf der Straße und müssen erzählt werden. Und ich möchte auf jeden Fall im Wahlkampf diese Geschichten miterzählen, die Leute besuchen und sie ihre Geschichten erzählen lassen.
Ja, sie riefen Arbeitskräfte und es kamen Kleinunternehmerinnen.
Ja.
Das ist eigentlich das, was fehlt in dieser ganzen Erzählungen. Im Grunde geht es ja darum, jetzt bei deiner Kampagne auch, eigentlich so ein doppelte Erzählung der Spaltung eigentlich dem zu begegnen. Also einerseits haben wir ja schon gesagt, dieses linke, klassenspalterische, ne, man redet über Migranten, das spaltet irgendwie die, es geht um oben und unten und nicht um die und wir. Und wenn man das selber jetzt das Migrantische betont, dann ist das wieder spalterisch. Und auf der anderen Seite natürlich jetzt auch irgendwie jetzt aus so einer nicht-migrantischen, aber auch nicht-linken Perspektive, die sagen, also da kommt jetzt so eine postmigrantische Politikerin aus Kreuzberg, was haben wir damit in Pankow zu tun oder in Lichtenberg? Das ist ja auch, die spaltet nur, die macht ja nur für Migrantinnen Politik. Das ist ja der andere Spaltungssystem. Das ist ja eigentlich fast ein Entgegengesetzter. Den einen musst du sagen wir, den anderen musst du auch sagen wir, aber es ist ein unterschiedliches Wir.
Total. Aber weißt du, was ich ganz cool fand? Wir haben so eine Fokusgruppenbefragung gemacht und da war eine Frau, die eigentlich BSW-Wählerin ist und die hat sich dieses Video von mir angeguckt, wo ja meine eigene Fluchtgeschichte sozusagen sehr stark auch präsent ist und meine Themen und Inhalte, was ich gemacht habe, der Kampf gegen Rassismus und für soziale Gerechtigkeit. Und sie hat einfach gesagt, ja, die ist so eine von uns. Das ist Berlin. Das, was die da zeigt, so ungefähr, das ist Berlin. Und das fand ich ganz toll, weil das war keine Person mit einer Migrationsgeschichte. Und es war offensichtlich in Kreuzberg und sie war, glaube ich, aus Lichtenberg oder aus irgendeinem Ostbezirk. Und trotzdem hat sie das so geframed. Da habe ich gedacht, ey, genau so muss es sein. Das muss sozusagen das sein, was vermittelt wird. Aber ganz oft ist es so, wenn ich das und das betone, dann nehme ich die Leute in den Außenbezirken vielleicht nicht genug mit, wenn zu sehr meine eigene Migrationsgeschichte in den Vordergrund kommt.
Wie war das denn? Das würde mich wirklich interessieren, als du jetzt neulich in Steglitz da warst, wo da der Strom ausgefallen ist. Ich habe noch so gewitzelt mit Freunden, dass dann morgen steht Elif mit ihrem Lastenfahrrad vor Ort und tatsächlich warst du am nächsten Tag da. Das ist ja nun jetzt nicht so unbedingt deine Hood.
Nee, da haben auch alle vorher gesagt, du Elif, mach dich auf was gefasst.
Und wie war das denn?
Das wird richtig hart, das ist CDU-Hochburg und so weiter und so fort. Aber ehrlich gesagt, die Leute waren total nett. Die haben sich einfach gefreut, dass jemand vorbeikommt. Klingeln konnte ich ja nicht, weil der Strom ausgefallen war und die Klingeln nicht ging. Aber wir haben dann durchs Fenster gerufen oder sind die Treppen hochgegangen. Und die meisten Leute waren total positiv. Mhm. Und wir haben denen halt irgendwie Kerzen und Taschenlampen und sonst was vorbeigebracht. Und die Leute haben sich bedankt und irgendwie mir erzählt, bei der einen ist der Goldfisch gestorben, weil das Wasser zu kalt wurde. Bei den anderen, da musste sie die Eltern irgendwo unterbringen bei Verwandten, weil es viel zu kalt war. Die einen haben erzählt, dass sie nicht genug Decken haben. Da haben wir gesagt, wir haben Decken noch organisiert als Spenden und so weiter. Also ich war total erstaunt, weil es war total positiv. Ich hatte eigentlich gar keine negativen Erfahrungen, obwohl wir wirklich stundenlang an den Haustüren waren und auch einen Infostand gemacht haben, warme Getränke ausgeteilt haben und so. Die Leute haben sich einfach gefreut, dass Politik vor Ort ist und irgendwie interessiert sozusagen zuhört. Das ist ja auch so ein Phänomen, dass Menschen insgesamt, egal eigentlich jetzt mit welchem Hintergrund oder was auch immer, dass sich überhaupt nicht mehr gehört und gesehen fühlen und das Gefühl haben, ha, die Politiker, die machen da irgendwas für ihre eigene Tasche und ihre eigenen Interessen, gehen Tennis spielen kümmern sich überhaupt nicht um unsere Probleme. Und dass man den Menschen das Gefühl gibt und auch es real macht, dass man wirklich da ist und sich kümmert. Deswegen ja auch diese ganzen Mietwucher-App, Heizkosten steckt praktisch so eine Hilfe zur Selbsthilfe. Die Mieterversammlung, Mieterinnenversammlung, die wir machen, also das war total positiv. Und auch wir waren da noch, Mieterversammlung hatten wir noch eine in Westend und in Spandau, also beides eher CDU oder SPD-Hochburgen. Und auch da habe ich gedacht, mal sehen, wie das wird. Und die Leute waren total begeistert, dass die Bürgermeisterkandidatin, welcher Partei auch immer, der Linken war es, sozusagen vor Ort deren Heizkosten und deren Mieterhöhungen checkt und sagt, nee, das ist aber rechtswidrig, da machen wir jetzt einen Widerspruch gegen oder so. Also ja. Ich habe das Gefühl, wenn man dieses Wir-Gefühl und dieses Gemeinschaftliche und dieses Nachbarschaftliche anspricht, dass das total gut funktioniert, auch mit Menschen, die vielleicht überhaupt nicht linkennah sind.
Ja, und ich meine, dafür, für diese Art von Nahbarkeit und Interesse haben sich ja sehr viele eingesetzt. Also auch schon bei den Bundestagswahlen, da sind ja wirklich Tausende, Abertausende von jungen Leuten angereist gekommen, teilweise ja auch mit Mutti-Schein noch und so, ja. Haben da mitgemacht. Also ja. Das ist ja wirklich auch eine große, es ist eine Bewegung, aber es ist auf jeden Fall was, das sehr viele Leute irgendwie auch berührt hat. Also auch junge Leute zu sagen, wir interessieren uns ja auch. Weil wenn ich jetzt irgendwie eine junge Person bin aus sonst woher und klingel jetzt hier in Neukölln irgendwelche Haustüren, dann ist es ja auch, denke ich mir, ja auch so ein Lernprozess, wo sie selber auch was wissen wollen.
Total,
oder
das macht
auch
was mit einem. Voll. Man lernt auch voll viel von den Leuten. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Mittel, um eben auch so ein Gemeinschaftsgefühl, so eine Solidarität wieder mit anzusprechen und auch so ein Wir-Gefühl in der Migrationsgesellschaft, so vielfältig wie wir alle sind. Wir haben alle bestimmte Probleme und da müssen wir doch mal gemeinsam ran. Und dafür ist es, glaube ich, total gut, einfach vor Ort zu sein, an die Haustüren zu gehen, egal ob jetzt in Zehlendorf oder sonst wo.
Ja, ich meine, das ist ja auch die Idee dahinter, wenn man sagt, postmigrantische Gesellschaft, sind ja nicht die Migrantinnen mit gemeint, sondern sind ja alle mit gemeint.
Richtig.
Ja. Ja, ich meine, wo du gesagt hast, mit der Hoffnung, die positive Erzählung, ich glaube, wir sprechen in jedem zweiten meiner Podcast-Folgen darüber, über den solidarischen Migrationsgipfel, den wir ja letztes Jahr gemacht haben, veranstaltet hatten von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Da warst du ja auch dort. Da hatten wir 50 VertreterInnen eingeladen auf die Bühne. aus allen möglichen Bereichen, aus der Wissenschaft, aus der politischen Bildung, aus dem Aktivismus, ganz viele verschiedene Communities, aus der Politik, du warst da, viele waren dort. Und wir hatten ja die Leute gebeten, eine positive Geschichte zu erzählen, also im Sinne von utopischen Erinnern zu sagen, was ist denn, was hat denn geklappt in der Geschichte eurer Kämpfe? Und es fiel den Leuten so schwer, nicht zu sagen, wie schlimm alles ist und wie schwierig und wie ungerecht, sondern da nochmal zu grübeln und zu sagen, das haben wir gemacht und das hat auch geklappt. Aber dann haben es alle gemacht, 50 Leute hintereinander, und das hatte so eine krasse Stimmung eigentlich erzeugt, so eine Hoffnung, die da auch durch diesen, also spürbar war in diesem Raum, also diese Art von Hoffnung, die, genau, die wir jetzt nochmal anders organisieren müssen auf einem größeren Level, dass jetzt auch wirklich alle, jetzt weiß ich nicht, also eben zu dieser Hoffnung eben auch kommen, wie wir jetzt auch in New York, das der Fall war, jetzt hier auch in Berlin, ich weiß nicht, also da willst du zum Schluss nochmal sagen, doch nochmal, ich meine, du hast jetzt schon ganz wieder zu gesagt, aber wie kommen wir zu der Hoffnung?
Wir kommen zu der Hoffnung, wenn wir es schaffen, ein gemeinsames Wir-Gefühl zu erzeugen, wo eben alle sich zu Hause fühlen, sich gesehen fühlen, sich anerkannt fühlen, von den jetzt Menschen, die schon immer hier in Berlin gelebt haben, zu den Menschen, die hergeflohen sind, zu den Menschen, die Berlin mit aufgebaut haben als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, dass wir alle hier eigentlich ein Leben haben, wo wir das Gefühl haben, unsere Kieze verändern sich, unsere Nachbarn ziehen weg, alles wird wahnsinnig teuer, das Leben verändert sich in eine schlechte Richtung und ist nur noch gut zunehmend für diejenigen, die sich gute Bildung kaufen können, die sich eine Eigentumswohnung kaufen können, dass wir eigentlich wieder dieses gemeinsame Wir schaffen und auch so eine Form von gesellschaftlichem Zusammenhalt. Wir, die vielen, wir wollen ein besseres Leben und wir haben ein Recht auf ein besseres Leben und wir haben ein Recht auf gleiche Rechte und das müssen wir durchsetzen und zwar gegen knallharte Konzerninteressen, gegen die Interessen derjenigen, die jetzt an der Macht sind, die ihre Privilegien genießen und nicht teilen wollen. Ja, dieses gemeinsame Wir über die verschiedenen Communities hinweg, das müssen wir irgendwie schaffen zu kreieren und das möchte ich gerne versuchen. Und diese Stimmen, wenn es denn klappt, so eine Bewegung auszulösen, diese Stimmen möchte ich gerne ins Rote Rathaus tragen, damit endlich dort diese ganzen Perspektiven, die unsere Stadt ausmachen, auch stattfinden, gesehen und gehört werden.
Dafür drücke ich dir die Daumen, Elif. Danke, dass du da warst. War ein ganz tolles Gespräch. Dankeschön.
Danke dir. Hat viel Spaß gemacht.
Ihr hörtet den Manipod mit Elif Eralp zu postmigrantischen Perspektiven auf den linken Wahlkampf in Berlin. Weiterführende Links zum Thema findet ihr wie immer in den Shownotes unter www.rosalux.org/manipod. Bis zum nächsten Mal, bleibt stabil!